Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für die Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt stehen diesmal aus dem ersten Korintherbrief die ersten Verse aus Kapitel 12. Darin geht es um die besonderen Gaben, mit denen der Heilige Geist die Christen ausrüstet. Im ersten Korintherbrief liegen nun drei Kapitel vor uns, in denen es um die Gaben des Heiligen Geistes geht. Sie sind als Geschenk Gottes zu verstehen, und allein schon deshalb hat kein Christ ein Anrecht auf bestimmte Gaben. In Kapitel 12 steht zunächst die Frage im Mittelpunkt, wie es dazu kommt, dass jemand mit einer Gabe des Heiligen Geistes ausgerüstet wird. In Kapitel 13 wird beschrieben, welche Auswirkungen eine Gabe haben kann. Das heißt, welche Kräfte sie entfaltet. Und in Kapitel 14 schließlich geht es darum, wie man als Christ auf rechte Weise mit einer solchen Gabe umgeht. Ganz am Anfang von Kapitel 12 schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth: Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Wenn man verschiedene Bibelübersetzungen zur Hand nimmt und diesen Vers nachschlägt, ist man ein wenig überrascht, wie unterschiedlich der Begriff Gaben des Geistes wiedergegeben wird. Da ist auch von Geistesgaben und von geistlichen Gaben die Rede. Andere Bibelübersetzungen behelfen sich sogar mit einer wortreichen Umschreibung und sprechen von Gaben, die der Geist Gottes schenkt, oder gar von Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Diese Unterschiede deuten darauf hin, dass im griechischen Originaltext ein Wort verwendet wird, das sich nicht so ohne weiteres ins Deutsche übertragen lässt. Dieses Wort lautet Pneumatika und könnte schlichtweg mit Geistliches oder geistliche Dinge übersetzt werden. Demnach könnte der erste Vers aus Kapitel 12 auch so lauten: Über die geistlichen Dinge aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Diese Formulierung wirft natürlich sofort die Frage auf, ging es denn in den ersten 11 Kapiteln etwa nicht auch um geistliche Dinge? Nun ja, wenn wir an all das zurückdenken, was der Apostel Paulus in der Gemeinde von Korinth als korrekturbedürftig angesehen hat, dann können wir die ersten 11 Kapitel getrost in die Kategorie der fleischlichen Dinge einordnen. Fleischlich in diesem Sinne bedeutet dem alten, dem sündigen Menschen zugehörig. Und tatsächlich hat Paulus in Kapitel 3 den Christen in Korinth vorgeworfen: Ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr's noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Tja, diese fleischliche Gesinnung der Korinther, die war dann auch schuld daran, dass es in ihrer Gemeinde zu allerlei Fehlentwicklungen gekommen war. Unter den Christen entstanden mehrere Gruppierungen, die sich fast wie Konkurrenten benahmen. Rechtsstreitigkeiten unter den Christen wurden vor weltliche Gerichte gebracht. Ein schwerer Fall von Unzucht in der Gemeinde wurde dagegen geduldet. Über die Ehe und das Unverheiratetsein herrschte Unklarheit. Und am Schluss von Kapitel 11 musste Paulus sogar noch ein Machtwort sprechen, weil selbst die Feier des christlichen Abendmahls vor Missbrauch nicht geschützt war. Also, im Grunde ging es in den ersten 11 Kapiteln des ersten Korintherbriefes tatsächlich um lauter fleischliche Dinge, die korrigiert und in Ordnung gebracht werden mussten. Nun aber will sich Paulus den geistlichen Dingen zuwenden, den Pneumatika, wie es im Griechischen heißt, oder den Gaben des Geistes, wie die Lutherbibel diesen Begriff übersetzt. Und im Gegensatz zu den Kapiteln 1 bis 11 geht es dem Apostel Paulus hier nicht so sehr ums Tadeln und Zurechtbringen, sondern um geistliches Wachstum. Wahrscheinlich war ein Seufzer der Erleichterung zu hören, als er den ersten Teil des Korintherbriefes endlich hinter sich lassen konnte. Natürlich war es wichtig, auf die vielfältigen Probleme der Gemeinde einzugehen. Und irgendwie war es ja auch ein gutes Zeichen, dass sich die Christen in Korinth mit ihren Fragen und Zweifeln an Paulus wandten. aber viel lieber wollte er mit ihnen über wirklich geistliche Dinge ins Gespräch kommen. Ganz am Anfang meiner Auslegung zum ersten Korintherbrief habe ich bereits erwähnt, dass auch die Christen heute wohl mehr von diesem zweiten großen Teil des Korintherbriefes profitieren. Nicht nur deshalb, weil es darin um die geistlichen und damit wichtigeren Dinge geht, sondern weil vieles, was im ersten Teil zur Sprache gekommen ist, sich sehr speziell auf die damalige Gemeinde in Korinth bezieht. Dennoch kommt es mir so vor, als ob gewisse Missstände und Probleme, die man heute in manchen Gemeinden, Gemeindeverbänden und Kirchen antrifft, schon gewisse Parallelen aufweisen zu dem, was damals in Korinth vorgefallen ist. Wahrscheinlich liegt das daran, dass Christen oftmals gar nicht das Bedürfnis haben, geistlich zu wachsen. Auch ihnen würde der Apostel Paulus möglicherweise vorhalten, sich wie kleine unmündige Kinder zu verhalten, denen man im übertragenen Sinne nur Milch, aber kein Schwarzbrot geben kann. Und der Grund dafür ist, ich zitiere noch einmal den Apostel Paulus aus Kapitel 3, weil ihr noch fleischlich seid und lebt nach Menschenweise. Was Paulus über die Gaben des Heiligen Geistes zu berichten hat, entfaltet er in drei Schritten. Zuerst geht es um die Gaben an sich und um die Einheit unter den Christen, die vom Heiligen Geist geschaffen wird. Dann stehen die besonderen Gesetzmäßigkeiten der Liebe im Mittelpunkt, besser bekannt als das Hohelied der Liebe. Und schließlich kommt Paulus darauf zu sprechen, welche Auswirkungen der Glaube an die Auferstehung für Christen heute hat. Ich komme nun zu Vers 2 unseres Bibeltextes. Dort erinnert Paulus die Christen in Korinth an ihre unrühmliche Vergangenheit, indem er schreibt, »Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen.« Warum waren diese Götzen stumm? Ganz einfach, weil es sie allerhöchstens in Gestalt von hölzernen, metallenen oder steinernen Figuren gab. Ansonsten waren sie nur Hirngespinste, nicht existent, die reinsten Nichtse. Das war auch der Grund dafür gewesen, warum Paulus prinzipiell nichts dagegen einzuwenden hatte, wenn die Christen auf dem Markt in Korinth sogenanntes Götzenopferfleisch einkauften. Weil die Götzen der heidnischen Bevölkerung in seinen Augen Nichtse waren, konnten diese Götzen das Fleisch der geopferten Tiere folglich auch nicht verderben. Ich glaube, auch uns heute würde es als Christen ganz gut tun, wenn wir uns immer wieder mal vor Augen halten würden, dass wir uns vor Götzen und vielerlei Aberglaube nicht zu fürchten brauchen. Einfach, weil nichts, aber auch rein gar nichts dahinter steckt. In Psalm 115 freut sich ein frommer Beter, »Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen.« Soweit einige Verse aus Psalm 115. Wetten, dass der Beter dieses Psalmes keine Angst gehabt hat vor diesen Götzen? Auch der alttestamentliche Prophet Habakuk dürfte aufgeatmet haben, nachdem Gott zu ihm gesagt hatte, »Was wird das Bild helfen?« gemeint ist irgendein Götzenbild, das sein Meister, ein Handwerker etwa, gebildet hat, und das gegossene Bild, das da Lügen lehrt. Dennoch verlässt sich sein Meister darauf, obgleich er nur stumme Götzen macht. Weh dem, der zum Holz spricht, wach auf, und zum stummen Steine, steh auf. Wie sollte ein Götze lehren können? Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen, und kein Odem ist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm stille alle Welt. Soweit Gottes Darlegung zu diesem Thema im Buch des Propheten Habakuk, Kapitel 2. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Dort erinnert Paulus die Christen in Korinth daran, dass sie früher selbst einmal auf stumme Götzen vertraut haben. Ja, es zog sie geradezu mit Macht zu diesen Götzen, wie es im Bibeltext heißt. Wahrscheinlich, weil sie einen Halt für ihr Leben suchten. Seit dieser Zeit jedoch hat sich vieles verändert, weil nämlich Jesus Christus zum Zentrum ihres Glaubens und zum Zentrum ihres gesamten Lebens geworden ist. Vers 3. Weiter schreibt Paulus: Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. In diesem Vers stecken zwei schwergewichtige Aussagen, die besonders im Wortlaut der Lutherbibel nicht so ganz leicht zu verstehen sind. Die erste Aussage würde ich mit meinen eigenen Worten so wiedergeben: Wenn in einem Menschen tatsächlich der Geist Gottes am Wirken ist, kann dieser Mensch nicht mehr sagen, Jesus sei verflucht. Einfach deshalb, weil er es nicht übers Herz bringen wird, weil es vollkommen gegen seine Überzeugung wäre und weil er Jesus viel zu viel Hochachtung und Liebe entgegenbringt, um so etwas sagen zu können. Umgekehrt sind solche lästerlichen Worte aus dem Mund eines Menschen ein Beweis dafür, dass dieser Mensch nicht vom Heiligen Geist geleitet sein kann. Die zweite Hälfte von Vers 3 beleuchtet diesen Sachverhalt sozusagen von der anderen, der positiven Seite her. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Hiermit ist gemeint, wenn jemand zu der Überzeugung kommt, dass Jesus sein Herr ist, der am Kreuz für seine Sünden gestorben ist, dann hat er diese Überzeugung nicht seiner eigenen Scharfsinnigkeit oder seiner guten Bildung zu verdanken, sondern dem Geist Gottes. Der Geist Gottes hat es ihm offenbart. Natürlich wird es jedem x-beliebigen Menschen gelingen, den Satz über die Lippen zu bringen, Jesus ist der Herr. Aber das ist hier offensichtlich nicht gemeint, sondern es geht darum, dass jemand es aus seinem tiefsten Innern heraus bezeugen kann. Jesus selbst hat ja einmal gesagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Diese Verse sind Teil der Bergpredigt Jesu und stehen im Matthäusevangelium Kapitel 7. Hier ist tatsächlich von Menschen die Rede, die stets ein Herr, Herr auf den Lippen tragen. Aber das ist nur ein äußerliches, wertloses Bekenntnis und hat nichts mit ihrer wahren Herzenseinstellung zu tun. In Wirklichkeit ist Jesus niemals ihr Herr gewesen, weil sie es nicht zugelassen haben. Wenn ich Jesus Herr sein lassen möchte über mein Leben, dann krempelt das tatsächlich mein ganzes inneres und äußeres Leben um. Ja, wenn ich Jesus Herr sein lassen möchte, dann reicht es meines Erachtens nicht einmal aus, nur daran zu glauben, dass er am Kreuz von Golgatha für meine Sünden gestorben ist, sondern ich muss eins werden mit ihm, dem Lebendigen, dem auferstandenen Christus, und ihn auch tatsächlich Herr werden lassen in meinem Leben. Wie komme ich zu dieser Behauptung? Nun, lassen Sie mich hierzu einen Satz aus der Pfingstpredigt des Petrus zitieren. Ganz am Schluss hat er da gesagt, »So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat.« Auf die letzten Wörter dieses Satzes kommt es mir an. Gott hat diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Fast könnte man sagen, Gott hat ihn dazu ernannt, ihn wie einen König in sein Amt eingesetzt. Und dass auch ich ihn als König über mein eigenes Leben anerkenne, darauf kommt es an. Dem Heiligen Geist wiederum obliegt sozusagen die Aufgabe, dass meine Seele treu zu Jesus steht und ihm Gehorsam entgegenbringt. Ja, der Heilige Geist ist gewissermaßen mein Dolmetscher, der das Herrsein Jesu in mein Leben übersetzt und sichtbar macht. Und die Gemeinde Jesu, das sind diejenigen, die von Jesus zusammengebracht wurden, weil sie alle auf diese Weise vom Heiligen Geist geleitet werden. Erinnern wir uns an jene Situation, als Jesus seine Jünger einmal gefragt hat, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Als Antwort bekam er dies und das zu hören. Doch dann kam die entscheidende Frage, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Mein Eindruck ist, dass letztlich jeder Mensch auf diese Frage eine Antwort finden muss. egal welcher Nationalität und welchen Alters er ist und egal welcher Religion er angehört. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Oder ganz persönlich ausgedrückt, wer bin ich für dich? Als Jesus vor rund 2000 Jahren seinen Jüngern diese Frage stellte, gab Simon Petrus, stellvertretend für alle Jünger, folgende Antwort: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Christus, das ist nicht einfach nur ein anderer Name für Jesus, sondern das ist eine Art Amtsbezeichnung. Christus bedeutet der Gesalbte, und aus dem Alten Testament wissen wir, dass Propheten und Könige gesalbt wurden. So könnte man das Bekenntnis des Simon Petrus wohl auch so wiedergeben: Du bist Christus, der von Gott gesalbt wurde, um König über mein Leben zu sein. Die Herrschaft Jesu Christi über mein Leben ist aber keine Zwangsherrschaft. Vielmehr muss ich bereit sein, mich ihm zu unterstellen und mich von seinem Geist leiten zu lassen. Und aus lauter solchen Menschen, die sich freiwillig Jesus unterstellen und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, besteht die christliche Gemeinde. Das betont der Apostel Paulus an verschiedenen Stellen in seinen Briefen, und er betont es auch in unserem Bibeltext im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und damit komme ich nun zu den Versen 4 bis 6. Paulus schreibt dort: Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Zunächst möchte ich auf die erste Aussage eingehen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Eine sehr wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes scheint mir zu sein, dass er eine Einheit unter den Christen herstellt. Denn obwohl es unter den einzelnen Christen große Unterschiede gibt, obwohl jeder mit unterschiedlichen Gaben ausgerüstet ist, gibt es nur einen Heiligen Geist, der dies bewirkt und der die Gläubigen vereint. Auch heute noch bewirkt er, dass sich Christen nicht einfach nur in frommen Vereinigungen zusammenschließen, sondern dass sie sich gemeinsam als die weltweite Gemeinde Jesu verstehen. Und diese Gemeinde ist sozusagen Zeuge dafür, dass Jesus Christus tatsächlich Herr ist. Oder, um es mit den Worten aus der Pfingstpredigt des Petrus auszudrücken, die Christen sollen aller Welt zeigen: Gott hat diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Dass der Heilige Geist die Christen mit verschiedenen Gaben ausrüstet, steht seiner Aufgabe als Einheitsstifter nicht entgegen. Denn so wie ein Dirigent Musiker mit unterschiedlichen Instrumenten in seinem Orchester hat, so sorgt der Heilige Geist dafür, dass die Christen mit verschiedenen Gaben ausgestattet werden. Denn nur unter dieser Voraussetzung wird es, bildlich gesprochen, möglich sein, eine Symphonie erklingen zu lassen. Wenn Sie sich an den Anfang dieser Sendung erinnern, da hatte ich darauf hingewiesen, dass im ersten Vers von Kapitel 12 im griechischen Originaltext von Gaben gar nicht die Rede ist. Die Lutherbibel spricht dort zwar von Gaben des Geistes, doch eigentlich müsste man den griechischen Begriff Pneumatika einfach nur mit Geistliches oder geistliche Dinge übersetzen. Im Gegensatz dazu geht es nun in Vers 4 tatsächlich um einzelne Gaben, griechisch Charisma. Von diesem griechischen Begriff wurde die deutsche Bezeichnung Charismatika oder charismatische Bewegung abgeleitet. Vielen Charismatikern sagt man nach, oft zu Unrecht, sie würden vor allem die Gabe der Zungenrede für wichtig erachten. Aber im Sinne der Bibel sind alle Christen Charismatiker, also Menschen, die vom Heiligen Geist mit besonderen Gaben ausgerüstet werden. In Vers 5 unseres Bibeltextes, den ich vorhin schon im Zusammenhang mit dem Vers davor und dem danach vorgelesen habe, heißt es: Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Diese Aussage ist in meinen Augen eine logische Folge dessen, dass der eine Heilige Geist die Christen mit unterschiedlichen Gaben ausrüstet. Denn mit diesen unterschiedlichen Gaben füllen sie eben verschiedene Ämter aus. Aber ihr Dienstherr ist immer derselbe, nämlich Jesus Christus. Und hier noch einmal Vers 6. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Paulus scheint hier auf die Dreieinigkeit Gottes hinzuweisen. Diese Dreieinigkeit besteht aus Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. So viel ist klar. Doch warum sich Gott den Menschen auf dreierlei Weise offenbart, ist schwer zu verstehen. Paulus allerdings deutet zumindest an, dass es so etwas wie eine Aufgabenteilung zu geben scheint. Demnach wäre der Heilige Geist derjenige, der die Christen mit bestimmten Gaben beschenkt und ausrüstet. Jesus Christus verwaltet diese Gaben und bestimmt, wann und wozu sie eingesetzt werden. Und Gott, den Vater, stelle ich mir als denjenigen vor, der die Gaben mit seiner Kraft versorgt und diese Kraft zur Entfaltung bringt. Ich bitte Sie an dieser Stelle, nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage zu legen. Es ist einfach schwierig, solche geistlichen Dinge mit menschlichen Worten zu beschreiben. Und doch sind wir ja zunächst auf Vergleiche, Bilder und Umschreibungen angewiesen, um eine ungefähre Vorstellung von dem zu bekommen, was sich eigentlich kaum beschreiben lässt. Doch wenn wir uns auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist einlassen, werden wir es mit dem Herzen begreifen, während der Verstand sich einfach nur wundert. Und nun zu Vers 7 in unserem Bibeltext. Paulus schreibt an die Korinther: In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Auf den ersten Blick ist dies ein sehr schlichter Vers, der es jedoch in sich hat. Zu kurz gegriffen wäre es auf jeden Fall, wenn man ihn so verstehen würde, dass der Heilige Geist immer dort am Wirken ist, wo alle Menschen ihren Nutzen davon haben. Nein, so kann man es nicht sagen. Vielleicht kommen wir dem Sinn dieses Verses am ehesten auf die Spur, wenn wir erst einmal fragen, was ist denn überhaupt eine Gabe im Sinne des Apostels Paulus? Ich würde sagen, eine Gabe ist die Fähigkeit zu dienen, beziehungsweise einen ganz bestimmten Dienst zu erbringen. Der amerikanische Theologe Louis Berry Chafer hat einmal gesagt, wenn man davon spricht, dass der Heilige Geist einen Menschen mit einer bestimmten Gabe ausrüstet, dann bedeutet das im Grunde, dass der Heilige Geist durch diesen Menschen einen bestimmten Dienst erbringt. Ich wiederhole dieses Zitat noch einmal. Wenn man davon spricht, dass der Heilige Geist einen Menschen mit einer bestimmten Gabe ausrüstet, dann bedeutet das im Grunde, dass der Heilige Geist durch diesen Menschen einen bestimmten Dienst erbringt. Demnach wäre ein Christ sozusagen ein Werkzeug, das vom Heiligen Geist in den Dienst gestellt wird. Das bringt mich wiederum zu der Erkenntnis, dass ich vor Gott eigentlich ein Nichts bin. Egal wie fromm ich mich verhalte, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich selbst habe Gott nichts zu bieten. Ich kann ihm aus mir selbst heraus nicht einmal richtig dienen. Erst wenn ich dem Heiligen Geist gestatte, in mir wirksam zu sein, klappt es auch mit dem Dienen. Eine Gabe im geistlichen Sinn, also eine Geistesgabe, sollten wir übrigens nicht mit dem verwechseln, was wir häufig auch als Talent oder Begabung bezeichnen. Ein solches Talent kann zum Beispiel sein, schön singen zu können. Ob jemand mit diesem Talent Gott dienen kann, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum in manchen Gemeinden viel gesungen wird, ohne dass dadurch Menschenherzen wirklich angesprochen werden. Anders ausgedrückt, einfach nur dieses bestimmte Talent zu haben, das reicht nicht aus. Vielmehr ist es der Heilige Geist, der einem Christen beispielsweise die Gabe schenkt, durch seinen Gesang die Herzen der Menschen zu erreichen. Als Pastor, der viel in anderen Gemeinden unterwegs war, ist es mir häufig so ergangen, dass ein Solist, eine Gesangsgruppe oder ein Chor noch vor meiner Predigt ein Lied gesungen hat. Und ich muss gestehen, manchmal hätte ich mich am liebsten verdrückt, ohne meine Predigt zu halten. Nicht, weil mir die Musik nicht gefallen hätte oder weil einem Sänger das nötige Talent gefehlt hätte, sondern weil ich merkte, dieser Gesangsauftritt steht dem entgegen, was ich den Zuhörern in meiner Predigt sagen möchte. Denn den Sängerinnen und Sängern war einfach anzumerken, dass sie nicht vom Heiligen Geist geleitet wurden. Umgekehrt habe ich schon manch musikalischen Vortrag über mich ergehen lassen, der alles andere als perfekt war. Aber es war mit Händen zu greifen, dass in den Sängerinnen und Sängern der Heilige Geist am Wirken war. Wie vorhin schon gesagt, ein bestimmtes Talent oder eine Begabung zu haben, das reicht nicht aus, um vom Heiligen Geist wie ein Werkzeug gebraucht zu werden. Aber natürlich kann der Heilige Geist das Talent eines Menschen für Jesus Christus in den Dienst stellen. Und im Fall eines Sängers oder einer Sängerin kann das dann zu einem wahren Ohrenschmaus werden, der auch die Herzen erreicht. Doch was ist eigentlich mit denen, die nach menschlichem Ermessen über kein besonderes Talent verfügen? Muss derjenige, der nicht singen kann und der sich für unfähig hält, im Kindergottesdienst eine Geschichte zu erzählen, muss der von Selbstzweifeln geplagt, ganz hinten still in seiner Kirchenbank sitzen bleiben? Nun, das zu glauben, gehört wohl zu den größten Tragödien, die sich in einer christlichen Gemeinde abspielen können. Denn was Paulus in Vers 7 zum Ausdruck gebracht hat, ist das pure Gegenteil. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, schreibt Paulus. In einem jeden. Egal ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, jeder Christ ist ein Kind Gottes und nimmt einen ganz bestimmten Platz in der Gemeinde ein, dem Leib Christi, wie die Gemeinde auch genannt wird. Und als ein Glied am Leib Christi wird jeder mit mindestens einer Gabe vom Heiligen Geist ausgerüstet. Zum Nutzen aller, wie Paulus es in Vers 7 ausdrückt. Also zum Nutzen der Gemeinde, zum Nutzen des Leibes Christi. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel wird uns die christliche Gemeinde als der Leib Christi vorgestellt. Als ein Leib, der nur dann richtig funktioniert, wenn jedes Körperteil die ihm zugewiesene Funktion auch wirklich erfüllt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei sind. Also bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.